Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen.
Es ist ja wahrlich kein neues Phänomen, dass heutzutage immer mehr Geräte in unserem täglichen Leben vernetzt sind und mit dem Internet verbunden. Das ist oft sehr praktisch, weil es uns tatsächlich im Alltag und auch so im Arbeitsalltag entlasten kann. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich eine gewisse Angreifbarkeit. Das möchte niemand von uns, dass sich jetzt auf einmal einer ins Zuhause einklingt und dort irgendwie das System manipuliert. Das ist unschön. Wenn es jetzt aber um Systeme geht, die bei der Steuerung kritischer Infrastruktur mithelfen, dann wird das Thema Sicherheit noch viel wichtiger. Dann ist es nämlich nicht nur unschön, dann ist es sogar eben, wie der Name schon sagt, richtig, richtig kritisch. Embedded Security ist hier das Schlagwort. Und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit meinem heutigen Gast? Er ist Mitgründer des Startups Mproof und die haben eine Lösung entwickelt, die Algorithmen und Daten schützen und gleichzeitig auch das gesamte Gerät absichert oder absichern kann. Tim Blazitko ist Chief Scientist dieses Unternehmens und erklärt uns jetzt mal, was eigentlich Embedded Security ist und was sie da genau tun. Herzlich willkommen, lieber Tim.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt aber so richtig tief eintauchen in dein Fachgebiet, haben wir hier bei Nachgehackt ja immer diese Rubrik der Einstiegsfragen, die all unsere Gäste ganz brav immer beantworten. Mhm. Ich möchte dich auch gerne auf den heißen Stuhl setzen, wenn ich darf.
Okay, klar.
Ist aber auch gar nicht schlimm, tut auch nicht weh. Wofür benutzt du deinen Rechner eigentlich am häufigsten?
Das ist eine gute Frage. Primär zur Kommunikation tatsächlich.
Okay.
Zum einen sehr viel zum Arbeiten, aber meine Arbeit als Chief Scientist und Head of Engineering ist primär Kommunikation.
Okay.
Das heißt, ich schreibe sehr viele E-Mails, ich schreibe sehr viele Nachrichten im Slack, ich bin sehr viel in Videocalls mit Kunden, mit Mitarbeitern, aber auch gleichzeitig halt für Planung, für work-related stuff, aber auch ein bisschen natürlich für die Freizeit.
Okay.
Ein bisschen private Security Research, bisschen private Nebenprojekte und so weiter und so fort.
Also, und wenn du ihn privat nutzt, was für Dinge tust du dann da?
Dann mache ich ein bisschen Videoschnitt oder ich mache so private Forschung ein bisschen.
Okay. Woran forschst du privat?
So ein bisschen, ich habe einen Hintergrund in Binary Security und bin einfach noch in dem Themengebiet auch sehr tief drin und mache so auf nicht akademischer Basis nebenher noch.
Okay, lässt dich nicht so richtig los.
Nee, es macht Spaß.
Ist doch cool. Und ja, so Kommunikation, wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch in deinem Arbeitsalltag?
Kommunikation, würde ich sagen, sind locker so 70-80%.
Okay, wow, alles klar. Ja gut, da bist du natürlich ordentlich lange vorm Bildschirm. Zweite Frage, woran denkst du zuerst, wenn du IT-Security hörst?
IT-Security ist ja ein sehr vielseitiger Begriff und gleichzeitig ein technischer Begriff. Mit IT-Security verbinde ich eher so die technische Ausrichtung der Information Security, wie sie eigentlich heißt. So. Man sagt zumindest so, IT-Sicherheit ist eigentlich der deutsche Begriff dafür. Und wenn man im Englischen aber IT-Security wörtliche Übersetzung nimmt, meint man eher die technischen Aspekte.
Okay.
Während wenn man so die Human Aspects noch mit hinzunimmt und so weiter und so fort und die Workflows und so weiter, dann spricht man tendenziell eher von Information Security.
Okay. Also dann ist auch das eher, woran du denkst.
Genau.
Okay. Wurdest du schon mal gehackt?
Nein. Zumindest nicht meines Wissens nach erfolgreich, aber wer weiß.
Okay.
Aber man kriegt natürlich regelmäßig targeted Spam-E-Mails. Zwischendurch versuchen einmal Leute komische Dinge zu schicken und so. Also das passiert eigentlich fast auf täglicher Basis.
Okay.
Aber nicht, dass ich wüsste, erfolgreich bisher. Aber who knows.
Okay. Kennst du jemanden, bei dem schon mal ein Hack gelungen ist?
Klar, ich meine, zum einen, was heißt denn Hack? So, es gibt diverseste Firmen, die Ransomware-Attacken hatten. Die RUP hatte mal eine zum Beispiel vor ein paar Jahren. So.
Ja, und was für einen?
Ja, genau das. Dann gab es auch schon mal, dass halt irgendwie unsichere Passwörter dann bei Kollegen oder so, Twitter-Account, Facebook-Account gehijackt wurde. Klar, das passiert manchmal, aber.
Mhm. Okay, aber jetzt nichts, wo du sagst, wow, das war ein spektakulärer Crash.
Selten.
Nee. Ja, das ist doch aber auch eigentlich gut zu wissen.
Mhm.
Ne? So, jetzt ist es ja so, ich sitze hier und gehöre zu der Fraktion, die sich immer gerne die Dinge erklären lässt, weil ich IT-seitig tatsächlich überhaupt keinerlei Ahnung habe. Und vielleicht steigen wir einfach mal so ein, dass wir sagen, okay, Mproof, kannst du mir nochmal ganz kurz sagen, wer seid ihr, was macht ihr, was ist der Hintergrund?
Mhm. Und Mproof ist ein Startup, das sitzt in Bochum und in den Niederlanden. Wir technische Founder, haben alle einen Hintergrund an der RUB. Zum Beispiel, ich habe bei Thorsten Holz promoviert, Philipp Koppe auch. Der andere Co-Founder, Marc Förbiak, hat bei Christoph Paar promoviert. Wir haben alle verschiedene Hintergründe, zum Beispiel im Bereich Hardware-Security, Software-Security und Combined-Expertise. Und wir haben uns einfach irgendwann mal gesagt, eigentlich kann man mehr machen. Und wir sehen halt gerade so im Embedded Security sehr viel Potenzial, was so die Mischung aus Hardware und Software Security angeht. Und deswegen sind wir in die Branche gegangen.
Okay. Jetzt muss ich vielleicht wieder ein bisschen naiv und doof fragen. Was ist denn bitte Embedded Security?
Naja, zum einen haben wir Computer. Man kann jetzt fragen, was ist ein Computer?
Nein, das weiß ich.
Nein, ich meine, was ist ein Computer? Einen Computer verbindet man normalerweise mit Desktop-Computer, wo man vorsitzt, sein Notebook, sein Rechner zu Hause, den man spielt oder so weiter und so fort. Aber im Grunde ist ein Computer alles, was irgendwie rechnen kann. Ob es ein Smartphone ist, ob es eine Smartwatch ist, ob es die Mikrofone sind, die wir gerade nutzen oder die Kamerasysteme. Im Grunde sind das alles Computer.
Okay.
Und nur der Unterschied ist, da sitzt man klassischerweise nicht vor, sondern die sind halt irgendwie eingebettet, embedded in Plastikhüllen oder in dieses jenes. Aber im Grunde ist da Elektronik drin, da sind Mikrocontroller drin, da läuft Software drauf. Und im Grunde sind wir in unserer Welt umgeben von Embedded Devices oder Embedded Computern. Ob Smartwatches sind, ob Smart TVs sind, ob es Mobile Phones sind, ob es Ampelsysteme sind, ob es Drohnen sind, ob es Überwachungskameras sind, ob Sensorik sind in Gleisanlagen oder in Automotive Systems, Drohnen, so ziemlich alles, was irgendwie elektrisch intelligent sich bewegt, aber nicht wie ein klassischer Computer aussieht, ist typischerweise ein Embedded System.
Okay.
Und Embedded Security heißt dann quasi analog zur Computer Security, alles, was die Sicherheit von Computersystemen in nicht klassischen Desktop- oder Mobile-Umgebung ist.
Okay. Und warum ist Embedded Security wichtig?
Ich glaube, ich habe die Frage so halb schon implizit beantwortet. Embedded Security oder Embedded Systeme sind so ziemlich überall. Und die haben einen ziemlich großen Einfluss auf unseren Leben. Vor allem Drohnen, also so Defense, Militär, dann aber auch Infrastruktur, Sensorik, Logistik. So ziemlich, das ist so ziemlich überall. Und wenn das offen wäre wie Scheunentore, hätten wir, glaube ich, in der Gesellschaft riesige Probleme.
Ja, okay. Was sind denn so die größten Sicherheitsrisiken oder man sagt ja auch Angriffsvektoren, habe ich gelernt hier in diesem Podcast. Also was sind die typischsten Probleme, die da auftauchen können?
Es hängt so ein bisschen davon ab, was man als Angreifermodell definiert oder was man denkt, was für einen Angreifer haben wir. Typischerweise können wir so verschiedene Angreiferklassen typischerweise unterscheiden. Der eine ist so, wenn man sagt, erstmal fangen wir das volle Kaliber aus, staatliche Angreifer, die so Interesse haben, kritische Infrastruktur lahmzulegen oder vielleicht irgendwie verstehen, wie ein Stück Militärhardware funktioniert und so weiter und so fort. Dann haben wir den Privatkonsumenten, der vielleicht sein Smart TV nutzt oder sein Automotive System und dann oder sein Auto nutzt und dann gerne Features anlocken möchte, für die er gar nicht bezahlt hat. Zum Beispiel, wir hatten das vor ein paar Jahren, wo irgendwie, das war BMW oder VW, ein Abo-Modell für eine Sitzheizung eingeführt hat oder einführen wollte.
Okay.
Und hardware-seitig ist diese Sitzheizung halt da. Sie musste nur per Software freigeschaltet werden. Im Grunde ist das dann irgendein Fleck in der Firmware, die man kippen muss oder umschalten muss, sodass dann das Feature nutzbar ist. Das nennt sich Feature Unlocking. Und das hat man sehr, sehr, sehr häufig, ob das irgendwie in Smart TVs ist, wo man wo man mehr zahlt und dann mehr Features bekommt auf der gleichen Hardware, ob das in Spielen ist, ob das im Automotive-Kontext ist, oder generell im IoT-Kontext. Das hat man an vielen Stellen. Und dementsprechend ist auch ein Interesse auf Kundenseite da oder auf der Piraterie-Seite, halt ohne Zusatzaufwand Features nutzen zu können.
Ja.
Das ist so der eine. Das eine war staatlich, das andere war der Privatkonsument. Und die dritte Angreiferklasse sind Wettbewerber.
Ah.
Wenn man so irgendwie in die kompetitive Analyse geht, um zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben sehr viel Research da reingepackt und haben jetzt irgendwie Algorithmen entwickelt, die sehr wertvoll für uns sind. Und das packen wir in unsere Hardware. Mhm. Und jetzt kommt vielleicht ein Wettbewerber hin, nimmt die Software von der Hardware, fängt die an zu analysieren. Das Fachwort dafür ist typischerweise Reverse Engineering, indem man anschaut, was macht ein Stück Software auf dem Binärlevel und dann versucht zu verstehen, was gibt es da, wie funktioniert die Logik, was gibt es da drin, wie funktioniert das und dann zum Beispiel Dinge nachimplementiert oder einfach teils auch die gleiche Software einfach nimmt und auf ein anderes Stück Hardware packt. So gesehen ein billiger Hardware-Klon, weil manchmal manche Devices, da ist die Hardware irrelevant für den Preis, da ist die Software wichtig. Und dann nimmt man einfach einen billigen Hardware-Klon, nimmt die Software, packt es auf die Hardware und verkauft es neu.
Okay. Wie kommt jetzt an der Stelle Mproof ins Spiel?
Was wir quasi machen ist, wir verhindern das Reverse-Engineering von dieser Firmware. Was wir quasi machen ist, die Idee ist Reverse Engineering. Man schaut sich an, wie ein Stück Software funktioniert. Und wir versuchen genau das zu verhindern, indem wir quasi das in mehrere Schichten an Security einbetten und den Prozess deutlich aufwendiger und komplizierter machen. Oder in Fachworten teurer machen, weil es mehr Know-how braucht seitens des Angreifers. Und zur gleichen Zeit deutlich mehr Zeit. Das heißt, wir zwingen quasi Wettbewerber oder Privatkonsumenten, die ein Piraterieinteresse haben, deutlich mehr Know-how zu benötigen und Zeit aufwenden zu müssen, um ihr Ziel zu erreichen.
Okay, also ich fand es auch ganz schön, dass du vorhin Piraten und Kunden gleichgesetzt hast. Das fand ich irgendwie, witzig. Also Reverse Engineering macht ihr einfach schwerer.
Genau.
Und teurer.
Genau.
Kann man da sich, da, also wie muss ich mir das dann im Detail vorstellen? Also wenn man das jetzt mal aufklappt, euren Prozess. Also natürlich sollst du jetzt keine Firmengeheimnisse preisgeben, ne? Aber kannst du das nochmal so ein bisschen erklären für Leute, die das nicht so ganz genau wissen?
Ich glaube, dazu muss man erstmal so ein bisschen ausholen, wie genau dieser Prozess überhaupt funktioniert. Ja. So typischerweise fängt man ja an mit einem Stück Hardware. So, man hat irgendwie seinen Embedded Microcontroller oder man hat irgendwie seine Smartwatch oder was auch immer. Das ist erstmal Plastik drum.
Ja.
Man muss erstmal irgendwie an die Firmware kommen. Dazu macht man dann oft das ganze Gehäuse weg, dass man wirklich den Mikrocontroller vor sich hat. Und dann versucht man, die Firmware zu dumpen, indem man sich in der Regel zum Beispiel irgendwie anschließt an einen Debug-Port oder an andere Dinge oder an einen seriellen Port und dann versucht, die Firmware auszulesen.
Okay.
Und das ist mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber mit genügend Zeitaufwand kriegt man das eigentlich immer hin. Und dann hat man einfach ein Stück Binary-Blob, ein Stück Daten, das den ganzen Code enthält. Und den, man kann sich das so vorstellen, das ist dann an der Stelle äquivalent zu, man hat ein Binärprogramm, so wie den Internet Explorer oder so auf seinem Desktop. Man hat einfach ein Stück Programm, das Code enthält und das muss man jetzt irgendwie analysieren. Was man typischerweise macht, ist, man nutzt einen sogenannten Disassembler oder Decompiler. Da gibt es so typische Tools wie Binary Ninja oder IDA Pro oder Ghidra. Da lädt man die Datei rein und die fängt dann an, den Maschinencode im menschenlesbaren Code darzustellen.
Ah ja, okay.
Und auf Basis dessen kann man dann sehen, wo ist Code, wo ist Daten, wie funktioniert der Code, was ist die High-Level-Logik, zum Beispiel, wo sind Schleifen, was ist Ifs and Else, was macht eine Funktion und so weiter und so fort. Es gibt dann noch mehr bessere Tools, die einem dann noch das Dekompilat anzeigen. Das ist quasi der approximierte High-Level-Code, basierend auf dem Maschinencode. Und der ist eigentlich schon sehr, sehr gut menschenlesbar, auch für Menschen, die keine tiefe Erfahrung im Reverse-Engineering haben.
Okay.
Und dann kann man halt hingehen und gucken, wie funktioniert der Code, dieses, jenes. Oder man sieht hardcodierte Daten, was wir zum Beispiel auch regelmäßig sehen in Kundendaten, ist irgendwelche hardcodierten Username und Passwörter für Cloud-Infrastrukturen, wo dann irgendwie die Cloud-Zugänge einfach im Plaintext in der Binary stehen. Oder irgendwelche privaten kryptografischen Keys, die da rein müssen, weil es keine voll ausgebaute Public-Key-Infrastruktur gibt und deswegen der Notbehelf ist, private Keys in die Binary zu packen. Und sowas sieht man dann. Und was wir jetzt quasi machen, ist, wir erschweren genau diesen Prozess der Analyse, indem wir, ich glaube, dass die beste Analogie ist dafür, wir verstecken das quasi wie die Nadel im Heuhaufen. Ah. Dass wir quasi sehr, sehr viel künstliche Komplexität einfügen, sodass es deutlich unklarer wird, was genau da passiert und wo man suchen muss. Okay. Man weiß quasi nicht, wo die Sachen stehen und man muss enorm viel Aufwand betreiben, dahin zu kommen. Das heißt, die ganzen Tools funktionieren nicht, wie sie sollen. Die zeigen deutlich mehr Code an. Teils gibt es mehrere Layers an Code, die man schalenweise wie eine Zwiebel schälen muss, bis man wirklich an den eigentlichen Kern kommt.
Okay.
Und das ist quasi so ein gutes Bild. Man hat quasi einen weichen Kern, das sind die ganzen Secrets. Und normalerweise sind die einfach so plain in dem Code da.
Ja.
Aber wir bauen mehrere Zwiebelschalen drumherum. Und der Angreifer ist quasi gezwungen, mit verschiedenen Tools und verschiedenen Techniken schalenweise alles zu extrahieren.
Okay. Also Embed ist quasi die Zwiebel, die in den Boden gesteckt wird.
Genau.
Mehr oder weniger.
Genau.
Das ist ein schönes Bild, finde ich, irgendwie eingebettet. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja aber auch nicht so ganz so einfach ist, diese Prozesse quasi sich zu erschließen. Also ihr steht doch da bestimmt auch vor Herausforderungen. Was wären so technische Challenges, die euch das Leben schwer machen?
Oh, da gibt es sehr, sehr viele.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht gibst du uns die besten.
Ja, klar. Nein, also prinzipiell erstmal kann man sagen, binäre Analyse. Wir arbeiten halt auf dem Binärprogramm selbst, auf der Firmware. Das heißt, wir lesen quasi die kompilierte Kundenfirmware ein und verändern die, härten die und schreiben dann eine gehärtete Kundenfirmware wieder aus. So, das heißt im Grunde, auf dem machen wir Binary Rewriting, nennt sich das. Und das ist auf, dadurch, dass es auf Binär-Level arbeitet, deutlich komplizierter als auf Source-Level zum Beispiel. Mhm. Auf Source-Level hat man halt sehr, sehr viele Informationen. Wo sind Funktionsboundaries? Wo fängt eine Funktion an? Wo endet eine Funktion? Wie ist der Kontrollfluss einer Funktion? Wo ist Code, wo sind Daten? All diese Informationen hat man zum Beispiel auf dem Source-Code- oder Compiler-Level. Mhm. Auf der Binär-Level haben wir sowas nicht. Da müssen wir erstmal mit mittels automatisierten Reverse-Engineering die Binary gut genug verstehen, um sicher sagen zu können, das ist interessant, das können wir anfassen und das können wir so umschreiben.
Mhm.
Und dazu braucht man eine ganze Menge an technischem Engineering und technischem Know-how, um die Sachen gut zu machen.
Mhm.
Jetzt könnte man natürlich fragen, warum machen wir das denn dann auf Binär-Level und nicht auf Source-Level zum Beispiel? Und das ist der Trick. Ja, Punkt da ist, Embedded ist halt nicht Embedded. So, ich hatte es vorhin schon gesagt, wo überall Embedded ist.
Ja.
Und dementsprechend gibt es auch andere Herausforderungen, andere Infrastrukturen, dieses, jenes. Zum Beispiel, manche Kunden schreiben ihre Software in C, andere in C++, andere in Rust. Manche Kunden nutzen Microsoft-basierte Compiler, andere nutzen GCC, andere nutzen Clang oder LLVM. Nochmal andere Kunden verwenden Compilers aus den 90ern, weil sie irgendwelche Auflagen haben oder proprietäre Compiler, die man gar nicht so gesehen hat. Das heißt, das ganze Spektrum ist sehr, sehr, sehr breit. Mhm. Und genauso sehen wir auch verschiedenste Architekturen, Rechnerarchitekturen, sowas wie verschiedene Derivate von ARM, aber auch sowas wie PowerPC, x86, MIPS, RISC-V. Das heißt, es gibt da einen ganzen Zoo an Landschaften da draußen, den wir irgendwie manuell jeweils unterstützen müssten.
Okay.
Und deswegen haben wir gesagt, das Einfachste ist es, auf Binärebene zu gehen, weil das zumindest die ganze Infrastruktur dahinter wegabstrahiert.
Okay.
Das sind so zwei große Herausforderungen. A, dass man auf Binär-Level selbst arbeitet.
Mhm.
B, das diverse Ökosystem der Kunden.
Mhm.
Und die dritte große Herausforderung ist Functional Safety oder funktionale Sicherheit.
Mhm.
Gerade wenn wir in Bereichen arbeiten wie Automotive oder Aerospace, dort ist ja technische Zuverlässigkeit extrem wichtig.
Ja.
Das heißt, im Grunde muss da alles zertifiziert sein, es muss alles gut trackbar sein, wer welche Änderungen wie eingepflegt hat. Die Hersteller müssen zertifiziert sein und vor allem darf man nichts kaputt machen. Das heißt, gerade wir, wenn wir den Binary Code anfassen, der nach und das Originalprodukt ist nach technischen Safety-Mechanismen engineiert worden, können wir nicht einfach hingehen, die Binary rewriten und dann sagen, ja, testet das mal, das wird schon funktionieren. Sondern auch da muss sichergestellt sein, dass alles sehr, sehr zuverlässig ist und technisch funktioniert. Und dass, wenn man Fehler einführen sollte, die niemals im Produktivsystem landen.
Ja, okay.
Und da muss man eine große Challenge oder eine große Herausforderung machen an automatisiertem Testing.
Okay.
Viel Formal Verification, also mathematische Beweise, dass der Code vorher und nachher das gleiche tut.
Mhm.
Und einfach sehr, sehr viel Testing in verschiedenen Szenarien auf Echtwelt-Devices.
Okay, okay. Also kannst du da mal so ein wirklich praktisches Beispiel uns geben? Also von etwas, was ihr umgeschrieben habt und dann getestet habt irgendwie?
Zum Beispiel hatten wir irgendeinen Kunden, der hat ein Infotainment-System gehabt.
Mhm.
Infotainment-System ist jetzt nicht so kritisch wie Bremsanlagen im Auto zum Beispiel,
ja.
Aber das Infotainment-System ist trotzdem verbunden mit Bremsanlagen.
Okay.
So, das heißt, es hat trotzdem schon gewisse Sicherheitsanforderungen oder Safety-Anforderungen.
Wie war das verbunden mit Bremsanlagen?
Wenn du dir ein Automotive-System anschaust,
ja,
hast du verschiedenste Komponenten,
ja,
die aber alle an dem gleichen Bus hängen, am gleichen logischen Datenbus.
Ja, natürlich. Mhm.
Und das heißt, obwohl es semantisch getrennt sein sollte oder semantisch getrennt ist, gibt es doch einen Kommunikationskanal.
Okay.
Und je nachdem, wie viel Macht man in diesem Infotainment-System durch Angriffe kriegt, kann man durchaus schon mal escapen und auf die Bremsanlagen schreiben oder ähnliches.
Ah, krass. Ja, dann macht man sich als End-User gar keine Gedanken. Also es könnte sich auf, quasi jetzt mal nochmal runtergebrochen, jemand in mein Auto einhacken und sagen, so, schön, wunderbar, und jetzt bremsen wir mal mitten auf der Autobahn,
zum
weil
Beispiel
ich das gerne möchte.
Zum Beispiel.
Okay.
Zum Beispiel vor etlichen Jahren, das war so 2019 oder so, gab es mal einen Angriff, wo jemand eine CD ins Auto gelegt hat, als es noch CD-Player gab. Und auf der CD war eine schadbehaftete MP3. Die extra so kodiert war, dass sie aus dem Infotainment-System ausbricht und die Bremsanlage deaktiviert.
Wow. Und, okay, das ist krass. Ich habe immer noch einen CD-Player in meinem Auto. Vielleicht sollte ich das immer gut überprüfen. Kleiner Sicherheitstipp. Überprüft eure CDs. Okay, gut. Und wie geht ihr, also dann habt ihr das und wie geht ihr dann so einen Test an? Wenn du sagst, das müssen wir auch im Real Life testen.
Mhm. Naja, was wir haben ist, das ist ein sehr langwieriger und automatisierter zum Teil Prozess.
Mhm.
Zum einen, das fängt an mit, wie schreiben wir Code, mit welche Systeme haben wir im Hintergrund, um es zu verifizieren.
Mhm.
Das geht halt an mit irgendwie, dass es Ownership für Code-Komponenten gibt, wo dann eine bestimmte Person entscheidet, ob bestimmte Änderungen rein dürfen oder nicht.
Mhm.
Sämtliche Code-Features sind quasi peer-reviewed, so gegenseitige Kontrolle.
Mhm.
Und dann viel Unit-Testing, dass die einzelnen Komponenten gut definiert sind und genau das machen, was sie sollen, was automatisiert überprüft wird. Und das geht dann hin, dann mit Fuzzern, die quasi randomisiert Daten erzeugen und einfach in das Programm werfen, um zu gucken, dass das Programm sich verhält, wie es soll und im Error-Case halt wirklich einen Error wirft und den Error abfängt.
Ja.
Und dann bis hin zu End-to-End-Transformationen, wo wir eigentlich eine selbstgebaute Cloud-Infrastruktur haben.
Mhm.
Man kann sich das so vorstellen, das ist ein riesiges Rechnernetzwerk, an dem mehrere Dutzend echte Mikrocontroller hängen. Und dann wird automatisiert verschiedenste Arten von Firmware mit unserer Software-Suite, Nyx heißt die, transformiert, dann automatisiert auf die ganzen Devices geflasht und dann ausgeführt. Und sobald ein Device nicht antwortet oder das falsche Ergebnis zurückliefert, wird alles rot, weil wir wissen, okay, da lief irgendwas schief.
Okay, okay. Kannst du sagen, also es ist ja wahrscheinlich total unterschiedlich, weil du ja auch gerade gesagt hast, es gibt die unterschiedlichsten Devices, es gibt die unterschiedlichsten Umgebungen. Kann man sagen, wie lange so ein Prozess dauert, bis ihr das quasi sicher in seine Zwiebelschalen eingepackt habt?
Das hängt so ein bisschen davon ab, inwieweit aus welchem Bereich der Kunde kommt und auch was er hat. Es gibt zum Beispiel Mikrocontroller, die sind sehr, sehr, sehr klein. Da kann man relativ wenig machen.
Mhm. Zum Beispiel?
Zum Beispiel so ein kleiner Sensor, der irgendwie so ein Arm Cortex-M oder so hat. Das ist relativ klein. Das ist so vor allem in alten Devices drin, teils auch neueren.
Okay.
Dann gibt es so etwas mächtigere Dinge, wie so ein Router, der hat so deutlich mehr Rechenleistung. Aber dann gibt es halt auch irgendwie ein Mobile Phone oder andere Dinge. Und generell ist es eigentlich so, die Hauptzeit geht für uns in die Feature-Entwicklung. Wenn wir neue Architektur sehen, dass wir halt neue Features bauen, die vielleicht für die Architektur so ein bisschen anpassen müssen und so weiter und so fort. Aber sobald das einmal fertig ist, das ist meist eine Sache von Tagen bis Wochen, je nachdem, ist es so, dass das dass man einfach unser Tool nutzt, die Binary da reinlädt, bisschen angibt, was man haben möchte, und dann ist das eine Sache von ein, zwei Minuten.
Okay, wow. Okay, gut. Also ihr baut vor, um es dann relativ einfach zu machen.
Genau.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also du hast ja jetzt gesagt, es kommt darauf an, welcher Kunde das ist. Sollst mir jetzt natürlich nicht eure Kundenliste sagen, aber was für eine Art Kunden kommt auf euch zu für dieses System?
Auch das ist ein bisschen diverser. Wir sind im Bereich Automotive aktiv. Mhm. Wir sind auch ein bisschen im Bereich Aerospace aktiv. Mhm. Und aber auch sowas wie Consumer IoT.
Okay.
Und Mikrocontroller generell. Also überall da, wo es Mikrocontroller gibt, was so ziemlich überall ist, ist theoretisch eine Kundenbasis für uns.
Okay. IoT nochmal ganz kurz gesagt, Internet of Things, also sowas wie der vernetzte Kühlschrank.
Genau,
und
sowas.
Und das Heizungsthermostat.
Genau.
Ja,
okay. Und das Smart Meter. Und,
ja, genau.
Und der Bike Tracker.
Der Bike Tracker.
Und den Smart Speaker, den man zu Hause stehen hat und.
Ja, okay. Alles klar. Also die Challenges sind vielgestaltig. Ihr habt aber auch ein gutes System, um da ranzugehen. Mhm. Was würdest du sagen, was ist in der Praxis denn aber zu beobachten, wenn man jetzt so aus Security-Sicht drauf guckt, was am besten nicht passieren sollte?
Ich hatte das vorhin schon mal leicht geteasert. Wir sehen relativ häufig, dass irgendwelche Usernames und Passwörter hardcodiert in Binary sind, wo dann irgendwie, gerade wenn es irgendwie IoT-Geräte sind, die dann zu Hause in die Cloud funken und dann mit hardcodierten Username-Passwörtern reinflunken, da kann man dann theoretisch die Firmware auslesen, das nehmen und selbst nicht irgendwie ein Python-Skript schreiben oder so und dann in die Cloud rein.
Okay.
Oder was wir halt auch relativ häufig sehen, sind halt, wie gesagt, hardcodierte kryptografische Keys, wie private AES-Keys, private RSA-Keys und ähnliches. Mhm. So Dinge, die da auf gar keinen Fall rein dürfen sollten.
Ja.
Aber aus technischer Sicht und organisatorischer Sicht manchmal einfach keinen Weg drumherum gibt, so traurig das ist. Mhm. Und dann man irgendwie zusätzliche Maßnahmen auffordern muss, um das halt so ein bisschen zu verstecken.
Ja.
Und dann sehen wir auch teilweise, vor allem so im IoT-Bereich, sehen wir auch teils Infrastruktur, wo wir es immer so ein bisschen nennen, das ist Security like the 90s, also wie in den 90ern, wo halt relativ auf wenig Sicherheit berücksichtigt wurde im ganzen Produkt-Development-Cycle, wo es halt mehr ist, irgendwelche Programmierer, die extrem unter Druck stehen, gar kein Security-Know-how haben und einfach so, Produkt muss am besten gestern released worden sein, ohne Security, und dementsprechend sieht es dann auch da aus. Und bei manchen Geräten, gerade wenn man so sich das ein bisschen näher anschaut und bedenkt, wie oft sowas in the wild, also draußen in der Praxis im Einsatz ist, dann schläft man mit Schlaftabletten eigentlich besser manchmal.
Okay, verstehe. Aber wir müssen jetzt auch nochmal ganz klar sagen, dass da geht es eher um firmenseitig gemachte Fehler. Das ist jetzt gar nicht so sehr, dass jetzt ein End-User da irgendwie was macht, also der Durchschnitts-IoT.
Ja, da kann der User relativ wenig machen und wenig wenig für.
Genau.
Das ist einfach, wenn man sich Geräte kauft und die unter sehr viel Druck produziert worden sind, möglichst billig.
Ja, okay. Kann man sich also als Endverbraucher, kann man nur hoffen, dass die Firmen dann da möglichst euch gefragt haben. Dann.
Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre, staatliche Regularien zu pushen.
Ah, okay.
Sowas wie, dass es Mindestanforderungen an Softwarequalität gibt, dass es gesetzliche Haftbarkeit für Firmen gibt, wenn Softwarefehler auftreten, dass es einen Zwang gibt, N Jahre, was auch immer N ist, Updates zu liefern, die Verpflichtung, Firmen in die Verpflichtung nehmen, Sicherheitslücken zu schließen und so. Mhm. Da gibt es ein paar Dinge, die im Kommen sind, die aber meiner Meinung nach noch zu schwach sind.
Okay.
Ich finde, aus regulatorischer Seite könnte da noch deutlich mehr passieren.
Okay. Und ist das auch etwas, wofür ihr euch jetzt als Firma mit stark macht? Oder seid ihr nicht so politisch unterwegs an der Stelle?
Wir sind indirekt politisch unterwegs, weil ein paar Regularien, die kommen, sind natürlich auch relevant für unsere Kunden gerade.
Ja.
Und da können wir halt sowas wie CIA, die Cyber Security Act, das ist so ein Act für Embedded Devices in der EU, dass es bestimmte Sicherheitsvorschriften gibt. Mhm. Der, wie gesagt, der ist nicht perfekt, aber der macht immerhin von gar nichts zu ein bisschen was.
Ja.
So. Und da sind viele Firmen halt gerade dran, die Sachen umzusetzen und Requirements-Hefte zu schreiben und so. Okay. Bei sowas können wir natürlich mithelfen.
Ja, klar.
Aber dass wir involviert sind in Standardschreiben, Beratung und so, da würden wir gerne hin, da sind wir aber gerade noch nicht.
Okay, aber guckt, wie ihr dahin
kommt,
sozusagen. nach dem Motto, done is better than perfect, erstmal macht erstmal ein bisschen was und wir kommen dann noch.
Ja, genau. Ja. Das sind halt sehr langwierige Prozesse, gerade so, wenn du dir EU-Politik anschaust und so.
Naja,
und
regulär, klar.
Das ist halt so, das ist halt nicht, ich meine, Startup ist relativ kurzlebig, uns gibt es jetzt seit 4 oder 5 Jahren, versus so Prozesse dauern über 10 Jahre.
Oft. Ja, 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 natürlich, na klar. Und wo wollt ihr gerne hin?
Wir möchten natürlich A, unsere Kundenbasis deutlich weiter ausbauen. Das heißt, irgendwie deutlich mehr Kunden in den Bereichen kriegen, wo wir gerade Kunden schon haben, aber auch neue Märkte erschließen. Zum Beispiel wäre Medizintechnik vielleicht spannend oder mehr noch Aerospace, mehr noch Automotive. Generell wollen wir noch ein bisschen wachsen. Okay. Und wo die Reise dann in 3 bis 4 Jahren hingeht, weiß ich nicht. Das bleibt auf jeden Fall spannend.
Bleibt spannend und bleibt eine weitere Zwiebelschalenschicht.
Genau.
Vielleicht im Moment, die wir noch ablösen müssen.
Genau.
Ist doch irgendwie gut. Wir geben unseren Zuhörenden am Ende einer Folge, wo wir jetzt ja leider auch schon wieder angekommen sind, die Zeit geht eigentlich immer irgendwie zu schnell um, geben wir denen immer einen kleinen Takeaway mit von jedem unserer Gäste in puncto sicher sein im Cyberspace sozusagen. Hättest du oder was wäre ein Tipp, ein Sicherheits-Takeaway, den du unseren Zuhörenden mitgeben würdest?
Generisch formuliert wäre ich immer so ein bisschen aware oder würde darauf achten, was genau man macht, mit wem man halt Daten teilt, was man kauft, dieses und jenes. Im Bereich Embedded Security ist es oft so, wenn ein Stück Hardware extrem günstig ist, hat das meist einen Grund. Und da ist die Security dann meist nicht an oberster Stelle. Gerade wenn es irgendwie ein Device ist, das man vielleicht in sein privates Netz packt, hat das vielleicht noch zusätzliche Funktionalitäten und kann Daten nach Hause telefonieren. Das heißt, so ein bisschen mehr Awareness und ein bisschen mehr Paranoia im Alltag sind nicht unbedingt verkehrt.
Das finde ich schön. Bisschen mehr Paranoia im Alltag ist tatsächlich ein Tipp, den wir so auch noch nicht bekommen haben, finde ich aber gut. Also, aber jetzt mal nochmal ganz kurz ohne Quatsch. Das ist auch tatsächlich so, wer zu billig kauft, ist selber schuld an der Stelle dann. Würdest du das so verallgemeinert sagen?
Nicht immer.
Okay.
Nehmen wir mal als Beispiel Staubsaugroboter.
Ja.
So, Staubsaugroboter, wenn du da die Premium-Modelle hast, selbst die kartografieren deine ganze Wohnung und senden es in die Cloud nach China.
Okay.
Ob das besser ist oder nicht besser ist, sei dahingestellt. Aber zum Beispiel da würde ich mir überlegen, ob man damit leben kann, dass die ganze Wohnung kartografiert in der China-Cloud liegt. Oder ob man nicht lieber sagt, ich nutze den Staubsaugerroboter rein offline.
Okay, ja gut. Also ein bisschen Awareness
genau.
An der Stelle. Und ein bisschen Paranoia, auch in Bezug auf Staubsaugerroboter. Ich war da immer schon skeptisch. Ich finde das sehr gut, dass du mich da unterstützt. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, hier bei Nachgehackt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und wenn ihr uns vielleicht ein Like und ein Follow mal dalasst. Denn dann wissen offenbar hinterher auch mehr Leute, dass es uns gibt. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Nachgehackt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.